Heute bei «Apropos». Wir tauchen ab. In der Schweiz haben wir fast 1500 Seen. Vom Moortümpel bis zum Bodensee. Es gibt ziemlich viel Wasser zum Durchqueren. Der Ernst Brummeis hat das gemacht. Er hat fast alle Seen durchschwommen und nennt sich selber Wasserbotschafter.
Irgendwo durch habe ich das Gefühl, dass wir Menschen, weil wir ja auch aus dem Wasser entstehen, evolutionsmässig, dass wir die Verbindung immer noch ganz, ganz tief in uns drin haben und das Wasser uns sehr wohl sehr berührt.
Er hat die Schweiz zum Beispiel am Weltwasserforum vertreten. Er warnt vor übermässigem Wasserverbrauch und er sagt, wir haben uns vom Wasser entfremdet. Meer und das Wasser, das ist unser Thema heute in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Unser Gast ist der Moritz Martaler vom Reportage- und Storytelling-Team. Er ist mit dem Wasserbotschafter im Urner Becken schwimmen. Ich bin Alex Arecker. Hi Moritz.
Ciao Alex.
Für alle, die noch nie im Urnersee sind geschwimmen, wie sieht es dort aus?
Ja, tatsächlich recht ursprünglich für so einen See, mit seinem dicht besiedelten Teil von der Schweiz. Also der Ufer ist meistens unverbaut, es ist recht steil abfallend, es hat so viele Felsen, die direkt in das Wasser runtergehen, die recht grün, bläulich schimmert. Also so ein bisschen mysteriös, aber auch sehr schön.
Du bist ja sonst eher ein Aarekind, weiss ich. Bewegst du dich in Seen anders?
Naja, die Aare bewegt sich ja durch diverse Seen, aber ich weiß schon als Mensch, dass man natürlich im Fluss ist, da kann man sich ja zurücklehnen, man muss nicht so wirklich schwimmen. Und im See kommt man so wirklich zum Schwimmen, aber erst recht eben, wir kommen ja noch darauf zu reden, wenn man das mit dem Ernst Brummeis macht. Wirklich spektakulär, das hätte ich echt nicht gedacht, dass es hier so mit der Ernte.
Genau, aber du hast eine Reportage gemacht mit dem Ernst Brummeis. Du bist nicht einfach mit ihm in den Urnersee reingekumpelt. Ihr habt euch dort ziemlich bewusst bewegt. Wie?
Ja, mit ihm ist es halt so, wenn er geht schwimmen oder baden, also er geht natürlich nicht baden, er geht schwimmen und er will den See berühren, wie erfahren. Also das fährt schon am Ufer an. Wenn man mit ihm reingeht, dann klettert er so recht langsam ins Wasser, ist mir aufgefallen. Und wenn man mit ihm losschwimmt, hält man immer mal wieder an, so in Ufernähe. Und jetzt dort im Urnersee kann man sich so an den Felsen am Ufer festheben. Das hat er auch gemacht. Er hat vielleicht mal so einen Ast aus dem Wasser, fährt mit den Hängen über die Augen im Stein, doch mal ab und wieder auf und ruft, schau mal da und zeigt und so. Also es ist sehr ein aktives, ein bewusstes Schwimmen mit ihm. Und das ist schon mehr los, als wenn man einfach so gemütlich am Ufer nachher schwimmt.
Eben auch genau wieder die Reibungen, weißt, die Spannungsfelder, die du hast, ist eine pure Natur und hier oben die Achsenstrasse.
Ja.
Die Nacht oder eben das Schiff, die Nacht, dass alles so aufeinander ist und wie sich das reibt, aber auch, gibt aber auch etwas.
Und dann schauen die Leute wahrscheinlich auch ein bisschen länger her, kann ich mir vorstellen, wenn man ihn so sieht.
Absolut.
Das Moos streicheln.
Ja, und die Aufregung war schon, kommt sofort mit allen ins Gespräch. Also er hat sich gewarnt, dass die Leute fragen, was macht ihr da? Es war ja jetzt Sommer, es war ein bisschen normaler, dass man im Wasser ist, aber er geht ja oft im Winter schwimmen. Und er hat sich gewarnt, den Leuten halt zu erklären, ja, das mache ich hier und so schön ist es und so.
Ja, ja schon länger.
Erst.
Merci, ciao.
Aber er nennt sich selber Wasserbotschafter. Also ist das eine offizielle Bezeichnung?
Nein, natürlich nicht. So nennt er sich seit etwa 20 Jahren, aber schon seit er einfach so als Expeditionsschwimmer in aller Welt und vor allem auch in der Schweiz unterwegs ist. Das ist so eine eigene Bezeichnung.
Wir gehen später noch ein bisschen mehr auf ihn ein und seine Arbeit und seine Feststellungen. Aber ich würde gerne zuerst noch ein bisschen beim Vierwaldstättersee bleiben. Warum sind er ausgerechnet dort her?
Ja, die erste Lektion, jetzt doch nochmal vom Ernst Brummeis, wenn du willst wissen, was für einen See du vor dir hast, dann schau dir die Umgebung an. Und ja, so schauen wir uns mal die Umgebung an vom Vierortstättersee. Es gibt wahnsinnig spektakuläre Berge mit der Regie und Pilatus. Es gibt so sehr eben steil abfallende Ufer, wie wir es erwähnt. Und ehrlich geht es so unter Wasser weiter. Also es gibt dort Spuren von vergangenen Erdbeben, von einem Bergschwurz, der vor 3000 Jahren stattgefunden hat. Es gibt wahnsinnig viele so verschiedene Becken und Seitenmoränen aus der Gletscherzeit und so. Es ist eigentlich unter Wasser ein sehr lebendiger See, wo man das von außen aus gar nicht sieht. Und es ist natürlich bezeichnend, dass der Ernst Brummeis, der ja so jedem See in der Schweiz einen eigenen Charakter zuschreibt, den Vierwaldstättersee so besonders gern hat, im und ums Wasser.
Das letzte Mal, als ich hier geschwommen bin, ist vor 16 Jahren, als ich den grossen Schweizer See geschwommen bin. Bin ich vom Rütli, vom Schiffssteg, aber noch Flüelen und auch vorbeigeschwommen. Und jetzt nach 16 Jahren wieder einmal an dem wunderbaren See.
Und das heisst etwas, oder? Ich meine, der Ernst Brummeis ist schon in fast jedem Schweizer See geschwommen. Was macht der Vierwaldstättersee aus seiner Sicht denn anders oder besonderig?
Ja, er ist eben anders als viele Bergsee in der Schweiz, eher so ein bisschen trüb, grünlich, mysteriös. Und jetzt primär mal ist es sehr einfach zu erklären. Es kommt davon, dass von diesen steilen Ufern einfach viel mehr ins Wasser abgegeben wird. Also Erde, Holz, Pflanzen, Schlick. Wenn es mal regnet, fließt natürlich das alles mit. Und eben hat schon so gesehen, mal so eine mysteriöse Färbung, je nach Licht, so grün-bläulich. Dann natürlich die Bedeutung für die Schweiz als Ort. Oder? Also wir sind dort von der Tausplatte ins Wasser gestiegen. Vis-à-vis sieht man eigentlich so fast so ein Rütchen, oder man kann es auch erahnen. Da kommt eigentlich so ein bisschen die Gründung von der Eidgenossenschaft und die zugehörige Sage, die Tausage zusammen. Also schon mal sehr speziell. Und auch lustig zu erinnern, der Goethe hatte die Idee für einen Stoff mit der Tausage gehabt. Und hat sie nachher am Schiller weitergegeben. Und wie man weiss, ist ja der Goethe ein sehr leidenschaftlicher Schweizer Reisender gewesen und hat sich gut auskennt in dieser Gegend. Und der Schiller war eigentlich nie der gewesen. Also der Mann, der nachher das Taustück geschrieben hat, war gar nicht in der Schweiz gewesen. Er hat quasi sein Wissen über den Goethe bezogen. Ebenfalls ein Schweizkenner war zum Beispiel der Mark Twain gewesen. Der hat ja die Gegend um den Vierortstättersee in seinen Reiseberichten sehr ausführlich beschrieben. Sein absolut Lieblingsort übrigens war Weggis, Luzern gewesen. Und die Besucher, dann zumal vor allem Engländer, die sie kamen, haben eigentlich so ein bisschen den modernen Schweizer Tourismus begründet. Also auch da, Vierwaldstättersee, schon noch eine besondere Rolle, auch so geschichtlich in der Schweiz.
Komm, lass uns ein bisschen die Schweizer Seenlandschaft anschauen. Schweizweit gibt es fast 1500 Seen. Sind die so ein bisschen schön aufs Land verteilt oder gibt es so ein bisschen Cluster von Seen?
Ja, tatsächlich Cluster kann man eigentlich gut sagen. Also wenn man auf die Landfläche schaut, kann man sich zwar von der Fläche her ausrechnen, dass man eigentlich nie weiter als 16 Kilometer von einem See entfernt ist. Flüsse werden übrigens nicht mit erhoben, weil es das ja viel mehr als 1500, weil es ja zig so kleine Ströme und Bäche und Zufluss gibt und so. Aber eben, wie du hast gesagt, man kann grundsätzlich so ein bisschen Cluster machen. Es gibt einerseits den Alpenraum. Die grosse Mehrheit von all diesen Seen liegt im Alpenraum. Es sind natürlich vor allem Bergseen darunter und mittlerweile auch ein paar Stauseen, die mit viel Schmelz und Gletscherwasser und so gespissen werden. Und im Mittelland sind eigentlich nur etwa 100 Seen von diesen 1500, aber es sind eigentlich viel die markanter, also die wir kennen. Die grossen, bekannten Seen, Genfersee, Bodensee, Neuburgersee, Zürichsee, Zugersee und so weiter, sind jetzt halt eben Tendenz mehr so ein bisschen sedimentreiche Gewässer, so ein bisschen die grüneren Seen. Nachher haben wir noch so die Westschweiz, der Jurabogen, und da gibt es eigentlich, wenn man auch so auf die Karte schaut, sieht man, dass die wenigsten Gewässer, die wenigsten Seen, es sind eher so ein bisschen moorhafte Seen, dümpelhafte, sehr kleinere Seen. Und der einzige grosse See in dieser Gegend ist ja der Lac de Joux im Val de Joux.
Welches ist der kleinste See? Welches ist der grösste?
Irgendwie ist man sich da nicht so ganz einig. Also verschiedene Quellen sagen, es sei der Étang de la Lucelle an der Grenze zu Frankreich. Das ist jetzt so bei Porrentruy oben. Das ist, Étang heisst ja Teich, Dümpel. Der ist etwa 4 Hektar gross. Das ist wirklich klein, aber ehrlich ist es wahrscheinlich eine Ansichtssache, was als See geht. Schon mal, ich kenne zum Beispiel jetzt den Lopsigensee im Berner Seeland. Der ist auf jeden Fall kleiner als 4 Hektar. Das ist irgendwie, also ich habe es noch nachgeschaut. Man weiss, wie gross der ist, ist etwa 1 Hektar. Aber wahrscheinlich gilt er nicht als See, weil er vielleicht nicht einen Zufluss und einen Abfluss hat. Ich glaube, es hat ihn so mit dem zu tun. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für den Blausee bei Kandersteg. Das ist ja sehr bekannt touristisch. Und der ist auch nur so 2 bis 3 Hektar gross. Also da wahrscheinlich eine Definitionsfrage, aber es gibt viele kleine Seen.
Und der grösste?
Der grösste, ja, die Diskussion um den grössten Schweizersee ist so ein typischer Schuhreisenstoff. Nicht, oder? Das ist doch so, bekommt man dort so ein bisschen vermittelt. Und da gibt es einen herrlichen Besserwisser-Zusatz, wo immer, wenn jemand sagt, ja, Bodensee oder Genfersee ist sicher der grösste Schweizersee. Da kann man also den Finger aufstrecken und sagen, aha, ich meine, der grösste Schweizersee, der ganz im Land liegt, bitte. Und dann steht so eine Diskussion, ja, ist es echt der Neuenburger oder doch der Vierwaldstätter, wo weißt du, so viele Armen und so. Also, darum habe ich gedacht, wir machen jetzt hier mal Facts und Schlüssels.
Reden wir Tacheles.
Genau, von ganz vorne auf. Also, es gibt der Lac Léman. Ich glaube, Genfersee zu sagen, finde ich mir die Waadtländer nicht so cool. Der ist 518 Quadratkilometer gross. Und von denen liegen 345 auf Schweizer Boden. Also, ist eigentlich so gesehen schon der grösste Schweizer See. Dazu später mehr. Der Bodensee ist noch grösser. Der ist 540 Quadratkilometer gross. Aber nur 173 davon gehören zur Schweiz. Und der Neuenburger See ist 217 Quadratkilometer gross. Der Vierortstädter See 114. Also, es ist eigentlich der grösste See, wo alle Ufer zur Schweiz gehören, ist der Neuenburger See. Die grösste Seefläche auf Schweizer Boden hat der La Clément.
Und welches ist der tiefste?
Auch da ist es wieder nicht ganz einfach. Der Lago Maggiore ist der tiefste See, aber die tiefste Stelle in diesem See ist zum Teil in Italien, 372 Meter tief ist dort. Und auch im Le Mans und im Lago di Lugano gibt es ähnlich tiefe Stellen, aber die gehören eben zum Teil auch noch zu Frankreich, respektive Italien. Also wenn wir auch da wieder sagen, die tiefste Seestelle in der Schweiz, die ganz im Land liegt, ist im Brienzersee mit offenbar 260 Meter tief. Und im Vierwaldstättersee kommt man auf 214 Meter. An der Stelle übrigens der Tipp, all die Sachen, das Knowledge zu diesen Seen, listet die Website schweizersee.ch auf. Das ist mega spannend. Da gibt es Messstationen und Spitznamen von den Seen und geografische Eigenheiten und so weiter zu entdecken. Man kann einfach den See oben eingeben oder auch nur das Wort See oder auch nur das Wort Lei oder Lago und so. Sehr interessant.
Bei der nächsten Schulreise kann punkten oder vielleicht bei Ausflug oder so.
Genau. Absolut.
Welche Bedeutung haben die Seen für die Schweiz und für uns Menschen spezifisch?
Ja, ich würde sagen, für die Schweiz primär schon ein Teil von der Identität gegen aussen, also einfach so das Bild von der touristischen Schweiz, ein Teil vom Freundenverkehr. Auch die ersten Dampfschiffe habe ich noch gestaut gefahren, schon seit über 200 Jahren auf den Seen hier. Ich glaube, auf dem Le Mans ist das erste gefahren. Und prägen ja so das Bild, das man von der Schweiz in die Welt trägt. Aber auch auf der anderen Seite ein grosser Teil von der Identität gegen innen. Also Schweizer Seeufer, oder? Wir sind ja ein Binnenland, kein Meer. Und Schweizer Seeufer sind ja so ein bisschen das Prestige-Objekt zum Teil. Sie sind eigentlich immer noch ein geschützter Raum. Also das Raumplanungsgesetz ist eigentlich verankert, dass die müssen zugänglich sein. Das ist aber so eine Sache, so ein bisschen ein Politikum. Weil, also lustigerweise hat es noch so in den 50er, 60er Jahren nicht so interessiert, dass wir jetzt unbedingt am See wollen, weil zum Teil war die Wasserqualität noch katastrophal gewesen. Es hat also wirklich auch Warnungen gegeben von den Behörden, so am Neuenburger See oder an der Aare hat es Warntafeln gegeben, so müssen wir ins Wasser gehen, es war viel zu dreckig gewesen. Nachher hat das Umdenken stattgefunden, jeder Haushalt ist heute an der Kläranlage angeschlossen, es ist längstens genug sauber für überall zu baden und die Seeufer haben natürlich enorm Prestige gewonnen. So. Und das ist aber mal von verschiedenen Stellen erhoben worden. Es ist nur 43% der Seeufer sind frei zugänglich, 34% sind verbaut und in Privatbesitz. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Schweiz für Land beträgt 1320 Franken und direkt an einem See sind es nachher durchschnittlich zwischen 7000 und 15000 Franken. Das ist okay. Viel exklusiver.
Muss man sich können leisten.
Genau, und eben dass der freie Zugang zum Seeufer, der im Raumplanungsgesetz festgehalten ist, das ist offenbar nicht immer der Fall. Dort heißt es nämlich, die Landschaft ist zu schonen, insbesondere sollen See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden. Das ist natürlich so ein bisschen schwammig formuliert. Und das ist auch der Grund, warum die 34% Seeufer gleich verbaut und in Privatbesitz sind.
Entstanden sind die Seen ja viel, viel früher, wo es noch ein grosses Thema war, dort ein Häuschen zu bauen. Wann sind sie entstanden?
Ja, das ist richtig. Also da bewegen wir uns in eine Sphäre, was aber sofort recht schwierig wird, sich das vorzustellen, in der letzten Eiszeit. Und das heisst ausdeutscht vor etwa 20'000 Jahren. Also die Schweiz ist dann zumal, so geht man davon aus, offenbar noch gänzlich bedeckt gewesen von Gletschern. Eigentlich nur die Berge, und da meine ich jetzt wirklich die richtigen Berge in den Alpen, haben darüber rausgeschaut. Und die Gletscher haben dann so mit der Kraft von dem Eis eigentlich so die Furche zwischen den Bergen noch tiefer gemacht. Und wo dann auch so das grosse Tauen ist gekommen, viele tausend Jahre später, ist ja aus dem Eis Wasser geworden und die Furchen, die sind eigentlich zu den Seen geworden. Sie haben dann nachher über die tausend Jahre nochmal ein bisschen Wasser verloren. Aber so sind eigentlich die Seen, wie wir sie heute kennen, entstanden. Und allen, die da die Swisstopo-App auf dem Handy haben, wo man die Schweizer Karte hat und sich orten kann, da gibt es oben so einen Reiter historisch. Und da gibt es die Karte Eiszeit. Und die lädt quasi die Simulation, wie sie in unserer Gegend eben vor 20'000 Jahren hat, ausgesehen über die heutige Landeskarte. Und das ist also extrem spannend. Da kann man irgendwie, wo man da auch ist, in Bern, Freiburg, Luzern, schauen, wo die Gletscher so sind durchgegangen und wie es dann wäre hier. Und das ist zum Teil so noch eindrücklich.
An dieser Stelle vielleicht auch noch der Hinweis, unsere Redaktion hat erst kürzlich Unterwasserkarten erstellt von den Seen. Also man kann dann wirklich mal schauen, wie sehen die eigentlich aus, wenn die kein Wasser drin wäre. Auch das ist sehr interessant. Wir verlinken euch den Artikel im Episodenbeschrieb. Kommen wir dann zurück zum Ernst Promeis. Wie ist es eigentlich cool, dass er sich so für Seen interessiert?
Ja, seine Geschichte ist interessant. Er ist Engadiner, er ist aufgewachsen im Unterengadin, in Artez, bei Skol, ist dort als Lehrer an verschiedenen Orten im Engadin tätig gewesen. Und er ist eigentlich schon immer gerne geschwommen, aber er hat mir erzählt, ja, also Seen im Engadin gibt es ja viel, aber dass man dort schwimmt, das ist jetzt völlig abwegig. Das macht einfach niemand. Es ist kalt, meistens kompliziert, es gehört sich irgendwie nicht. Findet eigentlich nicht so statt. Und er ist dann als junger Typ irgendwann nach Basel gegangen, für Sport zu studieren, und dann hat er vor allem im Hallenbad geschwommen und eigentlich auch sehr gut und viel. Also er ist Triathlet geworden und Triathlon-Trainer. Aber er hat dann schnell gemerkt, so, dass, wie er sie genannt, Kacheli zählen im Hallenbad, das ist nicht so sein gewesen. Also einfach so das Wasser als Sportgerät und das Bahnenschwimmen und so. Er hat mehr so die Verbindung zu den Gewässern gespürt und ist eigentlich lieber draussen geschwommen. Und schon vor etwa 20, 22 Jahren hat er sich dann entschieden, das eigentlich zu seinem Beruf zu machen. Das war natürlich zuerst eine abwegige Idee gewesen. Er hat einfach angefangen, Expeditionen zu planen, Sponsoren zu suchen. Er hat das Blaue Wunder gegründet. Das war so ein Trägerverein für seine Expeditionen gewesen. Er hat die ersten davon geplant und durchgeführt. Er ist zum Beispiel durch den Rhein geschwommen, von der Quelle zum Meer, 1200 Kilometer. Er ist durch die grössten Bündnersee zuerst geschwommen, dann durch die grössten Schweizer See, also von jedem Kanton der grösste See. Er hat so fast 400 Kilometer aneinandergereiht. Er ist nachher noch durch den Kanal bei Mailand geschwommen. Mit der Nabilio Grande.
Und das immer allein oder dann noch mit anderen Leuten zusammen?
In der Regel allein, natürlich immer begleitet und betreut und hat das natürlich bei so Expeditionen hat das medienwirksam quasi gemacht und oft noch irgendwie irgendeinen höheren Zweck oder so gehabt. Und 2019 hat er sich eigentlich als sein grösstes Projekt gemacht. Das war dann der Querung vom Baikalsee der Länge nach, also 800 Kilometer. So etwas wie der Mount Everest von den Schwimmern. Da haben sich schon verschiedene Leute dran gewagt, aber es ist relativ herausfordernd. Er ist mehrmals hergereist, für sich vorzubereiten, trainiert sehr intensiv. Und ich habe ihn dann auch mal für einen anderen Text bei einem Training im Wallensee begleitet. Und das ist aber so gelaufen, also er ist jeden Tag von Wallenstadt nach Quinten geschwommen, 6 Kilometer, hat er das Kaffee getrunken und ist wieder zurückgeschwommen. Und das sind ja die Leute, die so über den Mittag schwimmen, machen sie vielleicht einen Kilometer, er macht halt einfach 12. Und ja, dann hat er in Quinten schnell getroffen, also ich bin natürlich nicht alles mit ihm mitgeschwommen. Aber er hat sehr hart trainiert und hat nachher die Expedition angefangen und nach etwa 60 Kilometern schon müssen abbrechen. Er hat Herzrhythmusstörungen gehabt. Das ist so für ihn so ein bisschen das Ende gewesen von all diesen Expeditionen aus sportlicher Sicht. Er hat aber seither viel Reisen auch gemacht und er einfach in verschiedenen grossen Seen von der Welt ist geschwommen, im Titicacasee in Südamerika, im Victoriasee in Afrika. Und sein Projekt, das Blaue Wunder, gibt es immer noch. Er hat jetzt in Reichenau bei Tamins am Rhein, dort wo die zwei Rheinströme zusammenfließen, die Weltwasserbibliothek gegründet. So eine Art Haus des Wassers hat er dort aufgebaut. Er hat dort viele Vorträge vor Firmen, Schulklassen etc. und ist immer noch für seine Sachen unterwegs.
Mhm. Was ist denn seine Sache?
Ja, seine Sache ist natürlich das Wasser per se und er möchte einfach den speziellen Zugang, den er zum Wasser hat, oder zu den Gewässern hat, sage ich jetzt mal, dass man wieder ein bisschen in die Flüsse, in die See hineingeht, dass es nicht grundsätzlich etwas gefährlich soll sein, aber mit dem nötigen Respekt, dass halt das Wasser besteht für ihn aus dem Wasserkreislauf. Also er sagt, er kann es nicht trennen, wenn er ins Wasser geht. Dann schwimmt er eigentlich nicht nur im See oder im Fluss, sondern halt letztendlich auch in der Quelle, wo wir daraus unser Wasser beziehen, wo wir müssen trinken müssen, weil wir sonst nicht überleben. Also er ist dort recht so ein bisschen spirituell aufgeladen und sieht halt einfach den Wasserkreislauf als geschlossen an und möchte die Leute auch wieder daran anschliessen.
Es verbindet sich natürlich der unendlich blaue Faden. Oder? Also die, all die Seen sind natürlich miteinander verbunden, alle Quellen sind miteinander verbunden, sind über das Meer verbunden. Also wenn man im See schwimmt, schwimmt man gleichzeitig auch im Meer, schwimmt man gleichzeitig auch in der Quelle. Das kann man ja nicht, kann man nicht trennen. Irgendwo durch habe ich das Gefühl, dass wir Menschen, weil wir ja auch aus dem Wasser entstehen, evolutionsmässig, dass wir die Verbindung immer noch ganz, ganz tief in uns drin haben und das Wasser uns sehr wohl sehr berührt.
Was hat er denn über die Jahre, wo er so viel Seen durchschwommen hat, wo er so viel Gewässer gesehen hat, gelernt und vielleicht auch entdeckt?
Eben, ja, du sagst es, er ist so viel in diesen Seen geschwommen und die meisten Erkenntnisse oder Erinnerungen hat er schon so ein bisschen von dieser Tour de Suisse, wo er mal alle diese Seen zusammengehängt, weil das so kurz aufeinander alle die Eindrücke waren. Und er hat natürlich die unterschiedliche Beschaffenheit schon mal von diesen Seen entdeckt. Also eben einfach die Bergseen, wie sich die gleichen mit viel Stein und eher klarem Wasser, wie sich die Voralpenseen im Mittelland mit viel Sediment und so gleichen. Und dann so ein bisschen die kalkhaltigen Ufer und Untergründe im Juragebiet. Aber er hat irgendwie noch gemerkt, dass er eigentlich bei gewissen Seen ein ähnliches Gefühl verspürt. Das geht natürlich bei ihm jetzt ein bisschen spirituell rein, aber es ist ja schon spannend, dass er sagt, ja, für ihn sind die halt Artverband. Also wenn er im Boden oder im Genfersee schwimmt, spürt er, dass dort ein Fluss drin fließt, jetzt Rhône oder der Rhein. Und er ist dann immer so wie in Fließrichtung geschwommen und behauptet dann, das ist schon ein Faktor.
Und ist das erwiesen, also dass quasi der Fluss durch den See durchgeht?
Ja, es ist natürlich schon so, dass beim Genfersee jetzt die Rhône auf der Ostseite reinfließt und auf der anderen Seite wieder raus. Mhm. Ob das jetzt im Wasser wie ein Fluss erzeugt oder wenn man das spürt, ich bin nicht sicher. Also ich weiß nicht, ob das wie erwiesen ist, aber sicher schlauer mit der Fließrichtung zu schwimmen. Ja. Mhm. Und eben auch, also die sind jetzt zum Beispiel auch beide sehr ähnlich ausgerichtet, oder so Ost-West, ich glaube quasi quer auf der Karte und nicht Süd-Nord, hoch auf der Karte, wie jetzt der Urnersee. Und das sorgt ja dafür, dass die Sonne eigentlich immer in einem ähnlichen Winkel drauf scheint. Und er, als er so lange im Wasser ist, hat gesagt, ja, er hat so im Genfersee ein Bodenseegefühl gehabt und umgekehrt. Also wenn man so, er ist aber noch recht weit in der Mitte geschwommen, wenn er so weit draussen schwimmt und aufs Ufer schaut, scheint die Sonne immer ähnlich auf das Ufer. Und das beeinflusst auch, wie wir es nachher wahrnehmen. Und das ist auch für ihn so die Artverwandtheit.
Mhm. Wie nimmt er denn unser Verhältnis zum Wasser wahr?
Ja, er ist sicher, oder er nennt sich ja Wasserbotschaft, er ist sicher sehr gut in die Sachen auch mit Bedeutung aufzuladen. Oder? Und Wasser, wie es vorhin angesprochen kann man für ihn nicht trennen. Man schwimmt immer im See und in Quellen und im Fluss und quasi in uns drin, also im Trinkwasser gleichzeitig. Eben, wir bestehen bekanntermassen bis zu 70% aus Wasser. Und er sagt so wie, das sei eigentlich die Erfahrung, wenn er geht, schwimmen ist immer gesamtheitlich. Also die Philosophie von ihm baut einfach auf dem Wasserkreislauf auf und das ist bei ihm alles zusammen so ein bisschen verbunden.
Macht er das vor allem für sich oder in welchem Auftrag sieht er sich so als Wasserbotschafter?
Nein, er hat über all die Jahre schon versucht, so wirklich an jedem politischen Hebel zu ziehen, was geht. Also das Haus des Wassers, nennen wir es jetzt mal, im Bündnerland hat er auch aufgebaut mit Geldern vom DEZA. Es gibt ein Weltwasserforum, glaube ich, auch 3 oder 5 Jahre. Da hat er auch mal teilgenommen quasi für die Schweiz und wirklich die Interessen vertreten. Es hat auch mal so Weltwasserwoche in Squall gegeben, in seiner Heimat, von der UNO aber ausgerichtet. Und da war er natürlich auch federführend gewesen. Der Kanton Graubünden gibt ihm auch Geld für das Weltwasserhaus am Rhein. Und rund um das baut er so ein bisschen auch seine politische Einflussnahme auf. Er sagt, er möchte eigentlich auch gerne mal vielleicht mit der zuständigen Bundesstelle, das wäre eigentlich das, so ein bisschen das Bundesamt für Umwelt, darüber reden. Also der Wasserbundesrat, wenn man so will, wäre eigentlich der Albert Rösti. Hm.
Was würde er ihm denn sagen? Also geht es ihm so ein bisschen um die Verschmutzung vom Wasser oder dass man es einfach nicht mehr so wertschätzt? Oder was steckt dahinter?
Ja, sowohl als auch. Also sicher auch, was man in den Boden lässt. Klar, das ist jetzt vielleicht beim Albert Rösti ein interessantes Gespräch. Also er sagt auch, ja, Wasser kommt letztendlich aus dem Boden und wir überlegen nicht mehr, wie wir mit unserem Boden umgehen, ist auch so ein bisschen eine Botschaft von ihm. Aber auch, klar, Verschmutzung ist sich natürlich auch bewusst, wenn man mit dem Dampfschiff über den Urnersee fährt, dass das Problem eigentlich schon dort ein bisschen anfängt und einfach so ein bisschen die Entfremdung von den Gewässern bemängelt er ein bisschen, dass man ja, dass man sich auch nicht immer dort überlegt, was man alles noch reinlässt bei diesen Zuflüssen, dass es auch trotz der Vorschriften in der Schweiz was Verschmutzung gibt. Ja, dass man halt vielleicht einfach eher mit ihrer Schwimmphilosophie einfach den Leuten wieder die See am Fluss näher bringen.
Hm. Wasserknappheit und auch der Wasserverbrauch ist ja gerade ein sehr aktuelles Thema. Wegen der Hitze haben ja zahlreiche Gemeinden in den letzten Wochen zum Beispiel verboten, den Pool zu füllen, das Auto zu waschen etc. Spielt das auch ein bisschen dort
rein? Ja, ich denke so. Es war einer von diesen sehr heissen Tagen, wo wir zusammen unterwegs waren und mit dem Zug das Langzeit gefahren. Und er hat sicher auch von sich aus das thematisiert, wenn man dann überall erkennt, was jetzt eher sinnvoll oder eher sinnloser Wassereinsatz ist. Aber er tut einfach gerne Zusammenhang aufzeigen. Das ist tatsächlich noch spannend, wenn man sagt, ah, schau, jetzt hier wird auch Wasser verwendet, von wo kommt das, wo fließt es her? Wir gehen ja jetzt gerade in die Nähe in einen See. Also ihm ist einfach der Wasserkreislauf extrem am Herzen. Er ist einfach wie auch fasziniert davon. Das finde ich von Art noch eine schöne Sache.
Mhm. Außerdem werden ja die Seen auch immer wärmer. Wir haben kürzlich über das ein Apropos gemacht, über die Erwärmung von unseren Gewässern. Was bedeutet das für uns Menschen?
Es gefährdet im Schlusseffekt eigentlich die Trinkwasserversorgung, weil höhere Temperaturen sind eine bessere Umgebung für Bakterienstämme. Und wenn das Wasser, das nachher aufbereitet wird, schon mit einer gewissen Temperatur kommt, ist das eine schlechtere Ausgangslage. Also ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, 25 Grad sind eigentlich so ein bisschen wie ein Höchstwert, für wenn daraus Trinkwasser werden soll. Und der ist ja jetzt doch bei diesen Gewässern schon geritzt, der Wert.
Und über mehrere Tage
auch. Und über mehrere Tage. Dort auch ein Faktor, glaube ich, die Wasser Menge. Also wenn die See und Flüsse tiefe Pegelstände haben und aus diesen See und Flüssen Wasser entnommen wird, was zu Trinkwasser werden soll, dann steht das Wasser nachher länger in der Leitung und die Chancen auf Verschmutzung erhöht sich.
Was wünscht sich denn der Wasserbotschafter, der Ernst Brumeis? Wie können wir dem Wasser wieder ein bisschen näher kommen?
Ja, er plädiert halt dafür, dass man wieder sparsamer mit dem Wasser umgeht und mit jedem Wasser. Also dort hat er halt so einen allumfassenden Ansatz, dass man mit Trink, aber auch mit Wasser im Alltagsgebrauch vorsichtiger umgeht. Dass man natürlich mit dem Wasser, wo wir auch drinnen schwimmen, ein bisschen vorsichtiger umgeht. Das würde ja eben eigentlich schon mit Zu- und Abflüssen und Bootsverkehr und so anfangen. Und die Vermittlung vom Wasser als Kreislauf und so weiter, das versucht er ja auch proaktiv zu vermitteln. Also er nennt sich ja Wasserbotschafter und wie irgendwie ein Bergliebhaber oder ein Velofahrer geht er mit den Leuten, die er von seiner Botschaft überzeugen will, nicht auf einen Berg oder steigt aufs Velo, sondern er steigt ins Wasser. Und zwar wirklich mit allen, mit Politikern, mit Wirtschaftsbossen, mit ganzen Schulklassen, aber auch mit so Firmenausflügen und so. Tatsächlich ja eben auch mit Journalisten. Er geht mit allen schwimmen. Zu jeder Jahreszeit in alle Gewässer. Das ist so ein bisschen sein Ding. Oder er ist sich auch gewohnt, auch in kalte Gewässer gehen und so. Und er versucht das auch so ein bisschen zu normalisieren.
Und was hat es mit dir gemacht? Also was nimmst du mit von dem Schwimmen im Urnersee?
Gute Frage. Also ja, meine Reportage natürlich zunehmend ins Wasser zu verschieben im Sommerhalbjahr. Nein, ich glaube, mich hat einfach fasziniert, dass so viel See in einem doch recht kleinen Land gibt und wie sich die wirklich voneinander unterscheiden, die verschiedenen Charaktere und so, also dass man ja von diesen 1500 Seen doch mal ein paar mehr sieht als die paar Dutzend, die man so kennt.
Danke Moritz, dann noch gut sehen, Herr Kunde.
Merci vielmals.
Der Moritz Martaler hat auch eine Reportage geschrieben von dieser Begegnung mit dem Ernst Brumeis. Sie sind eben zusammen ins Urnerbecken gestiegen. Es gibt auch sehr schöne Videos, wo man nicht nur das Urnerbecken sieht, sondern auch, wie eben so das bewusste Steigen ins Wasser aussieht. Wir verlinken euch die Reportage im Episodenbeschrieb. Diese Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsel produziert. Ich bin Alex Aregger. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.